ARD.
Ich glaube, wir wissen alle oder auch die Mannschaft selbst weiß am besten, was da passiert ist. Es war einfach ein Tag zum Vergessen und wir hoffen, dass es dann nur bei diesem Ausrutscher bleibt und wollen natürlich dann am Sonntag das Beste wieder rausholen. Ich glaube schon, dass man das abhaken kann. Ich finde, man muss es auch irgendwo, weil das ist wieder ein ganz neues Spiel und da bereiten wir uns auch wieder ganz neu drauf vor. Auch ich möchte immer mehr Spielzeiten, aber ich kenne irgendwo auch meine Rolle. Also man muss dann irgendwo auch realistisch sein, finde ich. Es gibt einfach Jungs, die sind auch ein bisschen erfahrener, die machen das ein bisschen abgezockter als ich. Und von denen kann ich noch ganz viel lernen.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und da sind wir wieder, der letzte Podcast im Jahr 2024, so kurz vor Weihnachten und kurz vor dem letzten Spiel in der zweiten Liga, dem letzten Spieltag. Wir freuen uns auf unseren Gast hier heute. Wir, das sind Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Und zu Gast heute ist jemand, ja, der so ein bisschen einen Umweg gebraucht hat, bis er letztendlich seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Herzlich willkommen, Leon Robinson.
Hallo.
Oder Robinson, was ist richtig?
Ja, beides eigentlich. Also sowohl die deutsche Aussprache, ja, Robinson, nicht das O so lang gezogen.
Robinson.
Oder okay. Robinson geht auch. Das liegt daran, dass mein Papa tatsächlich Amerikaner ist.
Oh, okay.
Genau, deswegen auch ein paar amerikanische Wurzeln dabei.
Und wie hast du es am liebsten, beziehungsweise was ist normal? Also ich kenne jetzt nur die deutsche Aussprache, du, Sebastian, wahrscheinlich auch.
Ja, ich habe mich halt jedes Mal gefragt, was richtig ist, ob das eigentlich richtig so eingedeutscht ausgesprochen wird. Aber
wie sollen wir es machen?
Genau. Wir können ruhig bei der deutschen Version bleiben, das ist mir eigentlich auch ganz lieb.
Okay, dann haben wir das abgehakt.
Aber gibt es irgendwie einen Spitznamen oder sowas? Aber bei Leon ist wahrscheinlich, sagt wahrscheinlich jeder Leon.
Robby.
Ja, doch, Ragnar Ache sagt sehr gerne Robby. Ja.
Ist ja auch relativ
einfach. Robby und Reggie.
Ja.
Auch nicht.
Dynamisches Duo.
Ja. Leon, normalerweise fangen wir an mit der obligatorischen Frage, wieso die Stimmungslage ist. Sollen wir die nach dem Samstagabend weglassen oder hat sich die mittlerweile nach 4 Tagen wieder so ein bisschen erholt, die Stimmung bei euch in der Mannschaft?
Nee, da können wir ganz offen drüber sprechen. Ich denke, die Stimmung hat sich ein bisschen gelegt. Ich glaube, wir wissen alle oder auch die Mannschaft selbst weiß am besten, was da passiert ist. War einfach ein Tag zum Vergessen. Ich glaub, jeder kennt so Tage, egal ob im Alltag oder auf der Arbeit. So war es für uns dann jetzt letzten Endes auch. Und wir hoffen, dass es dann nur bei diesem Ausrutscher bleibt und wollen natürlich dann am Sonntag das Beste wieder rausholen.
Jetzt gab es ausgerechnet bei diesem Spiel deinen ersten Assist in der zweiten Liga. Du hast dieses einzige Tor von Daniel Hanslik vorbereitet. Wenn man so auf der Bank sitzt und es läuft so, wie es gelaufen ist, denkt man dann, oh, vielleicht komme ich ja nicht rein heute oder ist man zu sehr Profi, dass man auf jeden Fall noch mithelfen möchte?
Also ich habe die Einstellung, immer helfen zu wollen, egal wie der Spielstand ist. Die Vergangenheit hat bei mir ja eigentlich immer gezeigt, dass ich in Spielen reingekommen bin, wo die Mannschaft geführt hat, wo meine Rolle eine andere war, das Ergebnis irgendwie über die Zeit zu bringen. Es war dieses Mal anders, freue mich aber trotzdem persönlich über meinen kleinen Erfolg, dass ich da meine erste Vorlage, meinen ersten Assist machen konnte. Schade, dass wir dann hinten raus doch noch ein Tor bekommen. Ja, aber so ist es manchmal im Fußball.
Gebrauchter Tag, würde ich sagen, sagte auch der Kapitän Marlon Ritter. Hören wir mal gerade rein.
Ich glaube, so eine Niederlage ist immer ein Warnschuss und ich glaube, alle sind jetzt wach.
Sebastian, das, denke ich mal, hat die Mannschaft jetzt auch erkannt. So ganz einfach geht's dann doch nicht.
Ja, wach sind, glaube ich, alle. Was ich aber auch ein paar Mal jetzt gehört und gelesen habe, ist die Aussage, lieber einmal richtig schön 5-1 verlieren als 5-1-0.
Der alte Spruch.
Von daher habt ihr ja jetzt, sage ich mal, genug Gegentore nochmal gesammelt. Und könnt dann die nächsten Spiele, sage ich mal, positiver gestalten, oder? So könnte man das doch angehen.
Ich habe tatsächlich diesen Spruch auch unter den Kommentaren und in den Beiträgen vom FCK auch gelesen. Bin eigentlich auch derselben Meinung. Ist jetzt einmal passiert, wo wir echt viele Dinger bekommen. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir eigentlich auch viele Spiele wieder nochmal drehen konnten oder zumindest noch einen Punkt rausholen konnten. Und ich hoffe, dabei bleibt es dann auch.
Wie intensiv, weil du es gerade auch angesprochen hast, dass du das in den Kommentaren auch gelesen hast, wie intensiv verfolgt man das? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich Unterschiede. Jetzt direkt nach so einer Niederlage setzt man sich wahrscheinlich nicht direkt in die Kabine hin und guckt dann mal rein, weil da weiß man wahrscheinlich, was da dann an Kommentaren kommt. Aber wie intensiv verfolgst du das, was so in Social Media und Co. abgeht und über euch geschrieben wird?
Also ich bin da ehrlich, eigentlich darf man das nicht, finde ich. Also eigentlich sollte man da nicht so viel die Zeit verbringen, da Kommentare zu lesen. Oftmals passiert es bei mir dann aber doch, weil es mich dann schon interessiert, was vielleicht der ein oder andere Fan dann doch denkt. Letzten Endes sollte man aber, glaube ich, bei sich selbst bleiben und vielleicht die eigene Meinung oder die interne Meinung so ein bisschen vertreten. Aber ja, wie angesprochen, kommt es dann doch schon mal vor.
Bevor ich die Frage stelle, wie der Trainer in den Einheiten danach reagiert hat, wollen wir ihn mal hören, unmittelbar nach der Niederlage in Darmstadt. Da wurde er nämlich gefragt, ob man das eventuell dann am Sonntag im letzten Spiel des Jahres gegen den 1. FC Köln so ein bisschen ausgleichen könnte oder wettmachen könnte.
Wir können nichts wieder wegmachen. Das Ergebnis steht. Das Ergebnis kannst du nicht mehr verändern. Das ist jetzt da. Also wenn einer meint, er müsste das jetzt wieder gut machen, das geht nicht. Weil das ist passiert, das steht und das wird uns auch begleiten. Also deswegen, wir können die Dinge, die jetzt kommen, können wir versuchen, besser zu machen. Aber das, was jetzt passiert ist, das kannst du nicht mehr ändern. Das ist jetzt so.
Wie ist Markus Anfang mit dieser Pleite umgegangen? Ich denke mal, auch er war sichtlich angegriffen am Samstagabend, wie viele Fans, wie ihr wahrscheinlich auch alle. Wie hat er reagiert in den Einheiten danach oder in den Aufarbeitungen?
Gute Frage. Ich glaube, da hat sich an sich eigentlich nicht viel verändert. Markus Anfang geht eigentlich immer mit enormer Professionalität an alles ran und bleibt auch seinem Spiel treu, und so war es auch in den Einheiten. Also wir haben dieselben Übungen, dieselben Positionen übernommen wie davor auch und uns genauso jetzt auf Köln bisher vorbereitet, wie es in den letzten Wochen bei jedem anderen Gegner war. Wie er es sagt, es ist passiert. Wir können daran nichts mehr ändern. Wir können uns höchstens dann im neuen Jahr gegen Darmstadt revanchieren oder dann vielleicht im Jahr drauf wieder, vielleicht auch nicht. Wer weiß, wo es mit uns hingeht, ne? Aber ja, das Thema ist jetzt abgehakt und wir haben das aufgearbeitet in der Videoanalyse und wir gehen jetzt genauso an das Spiel gegen Köln, wie wir es zuvor in den ganzen Spielen auch gemacht haben.
Ich glaube, man muss das auch einfach richtig einordnen können. Wenn man sich das mal anschaut, die Mannschaft hat ja diese Saison schon mehrfach gezeigt, was in ihr steckt, hätte ja an dem Tag auch Tabellenführer werden können durch einen Sieg. Aber an dem Tag hat einfach nichts geklappt und das hat ja Markus Anfang nach dem Spiel auch gesagt, dass ihr, glaube ich, an dem Tag, oder er ist der Meinung, ihr hättet an dem Tag gegen jede Mannschaft verloren. Und mehr oder weniger, so sehe ich es auch, ihr hattet halt einfach einen super schlechten Tag. Da ist einfach nicht viel zusammengelaufen, und ob das dann jetzt Darmstadt oder wer auch immer an dem Tag gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ähnlich ausgegangen. Über die Höhe kann man natürlich immer streiten, 5 Dinger frisst keiner gern. Aber und das meine ich mit richtig einordnen. Ich glaube, die Fans haben es ja auch richtig eingeordnet. Ihr hattet nämlich trotz dieser hohen Niederlage auch nach dem Spiel auch noch Support. Von daher, ich glaube, die können es auch richtig einordnen. Ist auch, weiß nicht, wie gut einem das dann in so einem Moment tut, aber ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man den Rückhalt weiterhin hat.
Ja, doch. Also ich hätte mir jetzt auf jeden Fall vorstellen können, dass das auch anders aussieht. Aber ist natürlich auch ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn du dann zum Gästebereich gehst und da wirklich, ich sag jetzt mal, die Verrückten stehen und einen genauso anfeuern und auch einem Verstehen zu geben, ist passiert, ihr habt einen scheiß Tag, wir unterstützen euch trotzdem. Und ich glaube, das hat uns jetzt auch nicht in so ein Loch fallen lassen tatsächlich. Ich glaube, das hätte uns vielleicht dann eher runtergezogen, wenn es nicht so gewesen wäre. Und das hat auch der Trainer nochmal angesprochen in der Videoanalyse, beziehungsweise auch die Mannschaft, dass da ein enormer Rückhalt von draußen ist, weshalb wir da gegen Köln einiges wieder gut machen wollen.
Hast du in deiner Karriere, die Profikarriere ist zwar noch nicht so lang, aber du spielst ja schon ewig Fußball, hast du denn schon mal so einen kollektiven Aussetzer erlebt? Also es hat ja kaum jemand bei euch die Form erreicht, die er in den Wochen davor gehabt hat. Wenn man mal 1-2 Spieler hat, die mal einen schlechten Tag haben, aber ich habe das mir angeguckt vor dem Fernseher und dachte, mein Gott, da geht ja fast bei keinem irgendwas.
Also so in dem Maße habe ich es noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sein. Und ich glaube, einzelne Spieler haben sich ein bisschen runterziehen lassen. Mhm. Also gerade wenn bei dem einen oder anderen was nicht funktioniert hat, hat es vielleicht auch einen Effekt auf den anderen gehabt, der sich dann da so ein bisschen runterziehen lassen hat. Und das hat, glaube ich, im Ende dann dazu geführt, weshalb dann auch die gesamte Truppe da nicht so präsent war.
Wir wollen nochmal die Meinung anhören, und zwar die von Daniel Hanslik, der ja auf deine Vorbereitung hin den einzigen Treffer gemacht hat. Da geht es um die Fans. Der Support trotz dieser Niederlage war ja Wahnsinn.
Riesenrespekt, bei so einem Spiel dann trotzdem hinter uns zu stehen, bei dem Ergebnis auch in der Höhe, obwohl es verdient war, so hinter uns zu stehen. muss man einfach sagen, Hut ab. Und das zeigt vielleicht auch, was wir für eine Einheit geworden sind mit den Fans über die Saison und vielleicht auch durch die letzte Saison, weil viele Spieler auch noch hier sind. Und deswegen ist es einfach ein schönes Gefühl, dass die Jungs alle hinter und Jungs und Mädels alle hinter uns stehen. Und das macht einfach nur Mut für die nächste Woche. Und man sieht, dass es gemeinsam halt doch möglich ist, auch wenn es mal Rückschläge gibt.
Hilft das auch, jemanden so eine Niederlage mal etwas schneller vielleicht abzuhaken, wenn man weiß, die Westkurve ist eh wieder voll und der Support ist da am Sonntag gegen den 1. FC Köln?
Ja, auf jeden Fall. Also ich stehe da auch zu 100%, was Daniel da gesagt hat. Und natürlich lässt es einen so ein bisschen, so eine Niederlage ein bisschen besser verkraften. Ne? Also ist natürlich klar, wenn man da positiven Zuspruch bekommt, dann freut man sich direkt schon wieder, wenn man weiß, okay, nächste Woche Sonntag Heimspiel, Betze, Westkurve voll. Da gibt es wenig Schöneres, worauf man sich freut.
Ausverkauft, glaube ich, Sebastian. Ne?
Ja, also zumindest annähernd, oder? Also von daher, das wird wieder
ein Fest.
Rappelvoll.
Ja.
Rappelvoll war auch mein Mailfach, beziehungsweise meine Benachrichtigung. Gute Überleitung, ne? Super. Gelernt ist gelernt.
Super.
Wir haben natürlich auch für dich wieder Fanfragen eingesammelt. Das machen wir ja mit all unseren, unseren Gästen hier. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der von Volker Rückel aus Waghäusel, was aber eigentlich gar keine richtige Frage ist. Nämlich schreibt er eigentlich weniger eine Frage als eine Nachricht an Leon. Er ist mir schon in den Testspielen zur Saison Vorbereitung positiv aufgefallen und ich finde, dass er nach jeder Einwechslung in der Saison bisher eine erstaunliche Souveränität auf dem Platz ausgestrahlt hat. Darum wünsche ich ihm einfach nur Geduld und bald mehr Einsatzzeiten. Ist ja auch mal ganz nett, sowas zu hören, ja, oder?
Also Volker, vielen Dank. Mir hat mich jetzt wirklich sehr gefreut, da vielleicht auch eine kleine Fanbase sich irgendwie aufzubauen oder so. Ja, war das ja auch genau das, was ich möchte. Immer 100% geben. Und es ist dann schön, wenn dann auch der eine oder andere Fan das sieht.
Was da, finde ich, auch so ein bisschen reinspielt, Stefan hat es vorhin auch schon angedeutet, deine Profikarriere geht jetzt noch, also du bist ja noch jung, aber deine Profikarriere ist jetzt noch nicht so lange. Und da ist auch die Frage, mit welcher Perspektive du eigentlich hierher gekommen bist. Das interessiert natürlich auch die Fans. YNL fragt, hättest du bei deinem Wechsel zur zweiten Mannschaft, da schreibt er auch nochmal dazu, Verbandsliga zur Oberliga, gedacht, dass du es jemals zu den Profis schaffen kannst und dann auch noch so schnell? Und wie fühlt sich das für dich an, wenn du dir mal die Zeit nimmst, diese Entwicklung zu reflektieren?
Das finde ich eine schöne Frage. Also ich muss schon sagen, dass ich zur zweiten Mannschaft gekommen bin mit der Intention, jetzt versuche ich nochmal alles. Also ich habe schon mein Leben lang Fußball gespielt, auch davor in der Jugend auf einem hohen Niveau. Und über Umwege hat es dann nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, als die Anfrage vom FCK kam für die zweite Mannschaft, das könnte jetzt so meine letzte Chance sein, nochmal den Sprung einen Profi zu schaffen und habe ich auch gesagt, da werde ich auch alles für tun. Dass es dann so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Also das war auch wahnsinnig für mich, wie schnell sich das dann verändert hat. Wenn man überlegt, ja, vor 5-6 Monaten habe ich noch gearbeitet, auch nebenbei noch. Und ja, kann jetzt quasi vom Fußball leben, ist schon Wahnsinn, wie schnell das dann gehen kann. Ne?
Ja, du hast dieses hohe Niveau in der Jugend angesprochen. Mainz 05 war die erste Station.
Genau.
Und dann hat es aber da bei denen nicht mehr gereicht. Mhm. Oder wie ist dann der Wechsel zu Schott Mainz zustande gekommen?
Ja, also ich möchte jetzt nicht zu weit ausschweifen.
Nee, müssen wir auch nicht.
Nee, Quatsch. Aber ich hatte damals in der U16 war das eine größere Verletzung, wo ich eine längere Ausfallzeit hatte und danach hat es dann vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo ich dann gesagt habe, okay, ist vielleicht schöner, zu einem anderen Verein zu gehen, mit ein paar Freunden wieder zusammenzuspielen und auch wieder einfach Spaß am Fußball zu haben.
Und dann gab es eine Saison in Wörstadt, bevor nach Gau-Odernheim gewechselt wurde. Gau-Odernheim dann relativ erfolgreich. Ne? Da hast
genau,
du auch für einen Mittelfeldspieler relativ viele Tore gemacht, hast viel Spielzeit gehabt.
Genau.
Und bist logischerweise auch dem 1. FC Kaiserslautern aufgefallen. Aber schon damals gab es diesen Plan B, hast du ja auch angesprochen.
Genau,
du hast
ja
eine Ausbildung zum Polizisten gemacht.
Ja, tatsächlich. Das war sogar ein bisschen der Sprung damals, also ich war aber ja noch bei Schott Mainz damals und war quasi der Sprung von U19 zur ersten Mannschaft und gleichzeitig hat quasi auch meine Schulzeit geändert, also ich habe das Abitur gemacht und dann war die Frage, was mache ich jetzt? Und davor habe ich mein ganzes Leben lang immer nur Fußball gespielt und dann habe ich gesagt, oh, also ich habe auch alles dem Fußball untergeordnet und habe ich jetzt gesagt, jetzt ist mal was anderes dran, jetzt ist mal was anderes wichtiger als nur der Fußball. Weil ich diesen Traum, Fußballprofi zu werden, auch gar nicht mehr so vor Augen hatte. Und dann habe ich gesagt, ey, Polizist interessiert mich. Das ist irgendwie so ein Job, den ich bei mir gut vorstellen könnte. Und habe dann tatsächlich 2,5 Jahre lang eine Ausbildung dazu gemacht.
Welchen Einfluss hatten damals die Eltern oder das persönliche Umfeld? Haben die dich bei allem, was du getan hast, so unterstützt? Oder hatten die vielleicht eine andere Idee für dich?
Doch, definitiv. Sowohl fußballerisch als auch beruflich haben die mich in allem unterstützt, was ich je gemacht habe. Natürlich bei jeglicher Entscheidung auch ihre Bedenken auch mal dazu geäußert und auch mal gesagt, bist du dir da sicher, dass du es auch wirklich machen willst? Aber am Ende des Tages konnte ich da immer auf deren Unterstützung
Sebastian, gehen. Es gibt ja noch einen bekannten Polizisten, der auch mal Stürmer war beim 1.
FC. Du meinst den relativ bekannten Mann, der jetzt in Hamburg in genau. verantwortlicher Position
Stefan
ist.
Stefan Kunz.
Ja, auch Polizist. Natürlich. Ja, also von daher vielleicht ein gutes Omen. Was mich tatsächlich jetzt bei dieser Thematik auch noch interessiert, ist, Fußball und Polizei haben ja durchaus relativ viele Berührungspunkte. Sprich, bei großen Spielen ist immer viel Polizei genau, im Einsatz. Ja. Hat man dann da irgendwie auch nochmal einen anderen Blick drauf, wenn man selber auch diese Polizeiausbildung gemacht hat?
Inwiefern einen anderen Blick drauf?
Ja, also ich weiß nicht, sieht man dann vielleicht manchmal die ehemaligen Kollegen da stehen und denkt sich, okay, krass, ich kann mich jetzt reinversetzen, was ihr jetzt hier macht, was das für ein harter Job vielleicht auch ist. Oder ich meine, wenn da die Bereitschaftspolizei steht bei Risikospielen, die stehen da auch im Sommer bei 35 Grad in voller Montur. Das ist, glaube ich, auch körperlich relativ herausfordernd. Also oder
genau, doch, doch. Ja. Also lustigerweise jetzt auch beim letzten Heimspiel beim KSC hatte ich auch guten Freund, der mit mir auch zusammen die Ausbildung gemacht hat, der war tatsächlich im Einsatz bei unserem Spiel. Und ja, da kann man sich dann schon hineinversetzen, was die da alles zu tun haben, zu leisten haben. Manchmal ja auch mit Gegenwehr. Also Berührungspunkte sind da immer noch vorhanden, sage ich mal. Ne? Also man denkt schon oft auch an die Jungs und man sieht das auch und fragt sich, oh da hätte ich jetzt auch stehen können, ne? Also es ist noch ein relativ präsentes Thema bei mir auch.
Bestimmt. Aber ist das dann auch was, wo du dir theoretisch vorstellen könntest, jetzt, ich meine, natürlich drücken wir dir alle Daumen, dass das eine lange Profikarriere wird, aber wenn das irgendwann mal nicht mehr der Fall sein sollte, dass du dann nochmal zurückkehrst in den Beruf? Oder ist das ausgeschlossen?
Doch, auf jeden Fall. Also die Intention habe ich auch jetzt noch, ne? Also wenn es irgendwie mit dem Fußball jetzt, warum auch immer, nicht mehr funktionieren sollte, aufgrund Verletzungen, was auch immer, dann ist das, wie gesagt, wie schon vorher, mein Plan B. Und kann mir durchaus vorstellen, noch wieder zu arbeiten, weil es dann doch ein Beruf war, der mir irgendwo auch Spaß gemacht hat.
Kommen wir zurück auf deinen jetzigen Beruf. Was war denn das für ein Gefühl? Am 4. August war es, glaube ich, in Ulm beim 2:1. Plötzlich ging da deine Nummer hoch. Was war denn das für ein Feeling?
Ja, schon wahnsinnig. Ich hatte auch erstmal mit der Kadernominierung gar nicht gerechnet. Und das dann auch noch zur Einwechslung direkt am ersten Spieltag gereicht hat, war dann auch sehr schön. Ich glaube, das Trainerteam hatte davor eigentlich einen anderen Plan, aber als dann genau das 2:1 fiel, ging mein Trikot dann doch hoch und ja, dann steht man da und weiß, oh, gleich passiert's, ne? Das, wofür man sein Leben lang oder auch die letzten Jahre besonders viel getan hat und viel gearbeitet hat. Und ja, da wurde ich auch schon ein bisschen emotional, vielleicht ein bisschen Pipi in den Augen auch und hat nochmal so seine ganze Karriere, seine ganze Laufbahn nochmal so ein bisschen vor Augen gehabt.
Mit dem, was danach passiert ist, also immer so ein bisschen der Wechsel zwischen erster Mannschaft, es gab noch Einsätze dann gegen den HSV,
genau, ja.
gegen Paderborn, ja. in Düsseldorf, dann gegen den KSC und jetzt in Darmstadt zweimal im Pokal gespielt, aber auch die Oberliga ist immer noch dein Zuhause, also genau. Kaiserslautern 2. Bist du mit dem, was nach Ulm dann so passiert ist, mit dieser Entwicklung zufrieden? War das so, wie du dir das vorgestellt hast oder denkst du, ja, ich müsste jetzt doch eigentlich immer im Kader sein oder gut, Trainer entscheidet, klar, großer
genau,
Kader.
Genau, also zufrieden ist immer ein schwieriges Wort, das ist man glaube ich nie als Sportler, man möchte immer das Maximum und auch ich möchte immer mehr Spielzeiten, aber ich kenne irgendwo auch meine Rolle, also man muss dann irgendwo auch realistisch sein, finde ich. Es gibt einfach Jungs, die sind auch ein bisschen erfahrener, die machen das ein bisschen abgezockter als ich und von denen kann ich noch ganz viel lernen und da bin ich auch mit jeder Entscheidung, die dann letzten Endes der Trainer trifft, völlig in Ordnung. Da ist es egal, ob ich dann vor 200 Leuten in der Oberliga spiele oder vor 50.000 auf dem Metzenberg. Das spielt für mich keine Rolle.
Was fehlt dir denn noch konkret bei dieser Abgezocktheit? Sind da bestimmte Dinge, die du gerne noch verbessert haben möchtest?
Oh, einiges. Ich glaube, technisch kann man sich immer ein bisschen verbessern. Ja, aber auch ein bisschen erwachsener zu spielen. Ne? Mhm. Sich nicht alles gefallen lassen, auch mal clever sein. Es muss auch nicht immer schön aussehen, auch mal einen Ball lang spielen. Ja, irgendwie so ein bisschen Das, denke ich, fehlt mir noch.
Ich glaube, Sebastian hat auch genug Vorbilder in der Mannschaft bei den Profis.
Ja,
also ein bisschen abgezockt und so kennen wir ja.
Es schadet ja nie, ja klar, aber es schadet ja nie, Vorbilder zu haben und Leute zu haben, an denen man sich orientieren kann. Ne? Also was ich mich aber auch so frage, dieses, wenn man quasi so, ich will jetzt nicht sagen zwischen zwei Welten, aber du hast ja auch schon gesagt, es ist für dich egal, ob du Oberliga spielst oder bei den Profis mit dabei bist, aber so dieser... Ja, vielleicht Schwebezustand zwischen, man ist mal oben, mal unten. Ist das auch so mit, was Kontakt halten mit den mit beiden Mannschaften noch angeht? Ist das irgendwie, macht es das schwierig? Ist es irgendwie auch schön, dass du quasi zwei Teams hast? Du hast ja in der Oberliga auch schon die Kapitänsbinde ein paar Mal getragen.
Genau, genau.
Also von daher hast du ja da auch richtig dann Verantwortung und bist ja dann da auch ein wichtiger Teil des Teams, wenn du dann da dabei bist.
Genau, ja, also... Leicht ist es, finde ich, nie, weil man, wie du sagst, so ein bisschen in der Schwebe so zwischen beiden Mannschaften ist. In der Oberliga ist ganz schön, ich kenne einen Großteil der Jungs noch vom letzten Jahr. Die kennen mich auch, wie ich als Mensch so ein bisschen ticke und was ich auch so ein bisschen dann von den anderen Jungs erwarte, wenn ich dann komme.
Was ist das? Was erwartest du?
Dass jeder immer 100% gibt, dass sich jeder reinschmeißt und wirklich, egal ob es funktioniert oder nicht, einfach alles versucht. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig, dass man... Egal, ob man dann gewinnt oder verliert, man am Ende sagen kann, ich habe alles zumindest dafür getan.
Und du bist ja auch ein super Vorbild für die, weil die können ja quasi sehen, guck mal, der Leon, wir kennen den alle, der hat es gepackt. Also warum sollen wir es nicht auch packen vielleicht?
Genau, irgendwann? Also es kann auch, glaube ich, für viele Jungs so ein bisschen so der Ansporn sein, ey, der war hier, der war ein Jahr da, der hat Vollgas gegeben. Das kann ich auch, ne? Also für jeden steht da die Tür auf jeden Fall offen.
Und welche Rolle spielt denn bei dieser ganzen Situation Alexander Bogera, der immerhin ausschlaggebend wahrscheinlich auch mit war, dass du überhaupt zum ersten FC Kaiserslautern gekommen bist?
Ja, also ich denke, er spielt da schon eine enorme Rolle, weil er, glaube ich, schon ein großer Befürworter für mich war. Ich denke, das sieht man auch jetzt, wenn ich jetzt noch in die Oberligamannschaft zurückkehre, dann bin ich immer sein Kapitän. Das hat er mir auch so klipp und klar gesagt. Und ich glaube, er fördert auch das, wofür ich stehe, wie ich es eben gesagt habe. Wenn man alles gibt, dann wird man auch belohnt.
Andererseits muss er natürlich auch so ein bisschen sauer sein. Denn während du immer jetzt oben warst, gab es zuletzt zwei Niederlagen für die Oberligamannschaft. Aber gut, das ist halt das Los einer zweiten Mannschaft.
Ne? Genau. Also natürlich sehr ärgerlich, weil ich natürlich auch immer schaue, wie die Jungs stehen und wie sie spielen. Genau, aber ich glaube... Er freut sich auch irgendwo, wenn er dann sieht, oh, ich bin im Kader oder ich bin reingekommen. Da sagt er auch immer, dass er ja auch seinen Anteil daran hatte, weil er mich ja trainieren durfte in dem Sinne. Aber auch sehr ärgerlich.
Mhm. Köln steht noch an in diesem Jahr, also jetzt am Sonntag gegen den ersten FC Köln. Meinst du, dass diese Darmstadt-Nummer so ein bisschen Auswirkungen auf Vorbereitung, auch auf die Einstellung hat? Oder kann man das tatsächlich innerhalb von einer knappen Woche abhaken?
Ich glaube schon, dass man das abhaken kann. Ich finde, man muss es auch irgendwo, weil das ist wieder ein ganz neues Spiel. Vielleicht den einen oder anderen könnte es auch unterbewusst nochmal irgendwo rumschwirren. Aber am Ende ist es ein neues Spiel, 90 Minuten. Und da bereiten wir uns auch wieder ganz neu drauf vor.
Ich habe einen ganz kurzen Satz von zwei Fans, die mit in Darmstadt waren.
Ich sage, es war ein Ausrutscher.
Ich sage auch, es war ein
Ausrutscher. Wir hauen nämlich jetzt Köln weg. Aber sowas von.
Ja, ist doch mal eine Ansage, oder?
Ja, sehe ich genauso.
Sehr gut. Sehr schön.
Ich würde ganz gerne nochmal mit einer Fangfrage reingrätschen, weil die auch zu dem passt, über das wir uns gerade eben unterhalten haben. Und zwar fragt Herr M. von M., wie groß ist der Unterschied zwischen Oberliga und zweiter Liga tatsächlich? Also wie passt man sich auch an das Niveau an? Nur Training oder trainiert man anders oder mehr? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist alles viel schneller, muss ich sagen. Das Tempo und auch die Basics, sag ich mal, wie man einen Ball annimmt, mitnimmt, spielt oder sich auch vororientiert, das geht alles viel schneller. Also die Zeit, die du in der Oberliga hast, die hast du halt nicht in der zweiten Liga, das ist ganz klar. Bei mir war vielleicht so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, ich habe ein bisschen mehr gemacht. Im Sommer habe ich ein bisschen früher angefangen als die anderen Jungs und habe dann mich da ein bisschen fitter gemacht, sowohl körperlich als auch mit dem Ball. Und es könnte vielleicht am Ende so ein bisschen mein Vorteil gewesen sein.
Ich denke da bei diesen Sachen, was du auch gerade so beschrieben hast, habe ich immer so im Kopf Toni Kroos, weil das ist für mich so dieser Spieler, der quasi immer schon, der hat quasi in dem Moment, wo der Ball irgendwie noch gefühlt zwei Stationen vor ihm ist, hat der schon im Kopf, was zwei Stationen nach ihm passiert.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, klar, Toni Kroos ist natürlich auch ein super Vorbild, aber natürlich, das ist so das, glaube ich, ne? Also dass man auch so mit antizipieren und vorausschauend und quasi nicht einfach nur den Ball annehmen, sondern sich schon überlegen, wo geht der dann hin, wo muss ich mich hinbewegen, Sachen.
Du sagst es. Dass man, sobald man den Ball hat, eigentlich schon oder sogar davor schon wissen muss, okay, welche Optionen habe ich, wo kann ich denn hinspielen? Das ist ja auch in unserem System so ein bisschen gefragt. Ist der eine Mitspieler zu, geht der andere auf? Und das ist so das Besondere. Also, wenn man das kann, dann stehen einem wirklich alle Türen so ein bisschen offen.
Im mentalen Bereich hast du da auch gearbeitet oder brauchst du das eigentlich nicht? Weil, wenn dein Körper funktioniert, bist du auch im Kopf fit oder kann man das so.
Ja, ich sage jetzt mal ein Jein, also so, dass ich mental dran gearbeitet habe mit einer speziellen Person, mit einem Mentalcoach heutzutage, das gab es noch nicht.
Mhm.
Ich muss da ehrlicherweise sagen, ich rede da ganz viel mit Freunden und Familien einfach drüber, um das, ja, um so ein bisschen, sage ich mal, auch aus der Bubble so ein bisschen rauszukommen, dass ich mein Leben halt nicht nur um Fußball dreht oder dass man da auch mal die negativen Sachen des Fußballs auch mal zu Hause erzählen kann. Dass der ganze Druck auch einfach mal abfällt.
Das klingt sehr vernünftig.
Und, definitiv.
Ja, das ist wirklich Familie und privates Umfeld, das sollte man nicht weglassen, nur weil man jetzt plötzlich Fußballprofi ist.
Genau, und dazu passt nämlich auch die Frage von Maximilian Schön. Wie hat sich nach dem Sprung zu den Profis dein Alltag verändert? Lebst du als junger Spieler jetzt noch professioneller als vorher und wirst du mittlerweile auch öfter erkannt?
Ja, also mein Alltag besteht eigentlich wirklich zu 90% so ein bisschen aus Fußball, weil ich fast jeden Tag eigentlich Fußballtraining habe. Natürlich ist es ein bisschen professioneller geworden. Also man achtet schon enorm drauf, was man isst und auch gerade wann man isst. Also gerade vor Trainingseinheiten oder danach, ja, dass der Körper das einfach gut aufnehmen und verdauen kann. Und natürlich auch der Schlaf ist enorm wichtig, dass man jetzt nicht die Playstation anschmeißt und, keine Ahnung, nur 5 Stunden schläft oder so.
Oder nochmal in die Kneipe geht.
Ja, das sollte ja eigentlich so oder so irgendwie ausgeschlossen sein. Aber...
Ja, ganz ausgeschlossen ist das ja. Also ein bisschen Leben will man ja auch noch,
genau,
auch als junger Fußballer.
Nee, das stimmt schon.
Aber das finde ich ziemlich bemerkenswert, weil ich habe selten quasi einen jungen Spieler erlebt, der von sich aus gesagt hat, sowas wie nachts noch Playstation spielen und so. Das kann man vielleicht auch mal machen,
genau,
aber ein wichtiger Schlafrhythmus ist natürlich schon.
Es gibt allerdings auch viele, die relativ fremd in ihren Stationen sind und nicht so den privaten Anschluss haben wie du jetzt mit Family, mit Freunden. Das muss man auch immer meiner Meinung nach so ein bisschen dazu sehen.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch ganz wichtig, wenn ich da auch so mal zwischengrätschen kann. Es ist schön, jemanden zu haben. Ich stelle mir das auch bei den anderen Jungs, die jetzt hier sind, die von weiter weg herkommen, echt schwierig vor. Die haben ja wirklich nur die Jungs von hier. Ich glaube, Freundschaften, die sich dann hier nochmal neu ergeben, ist ganz schwierig zu finden. Und da bin ich ganz froh, meinen eigenen Freundeskreis und meine Familie noch hier bei mir zu haben.
Bevor wir mit unserer normalen Fragerunde starten, Weihnachten steht vor der Tür, heißt das aber auch für dich, dass die kurze Zeit, geht ja dann direkt wieder ins Trainingslager auf Malta, dass die kurze Zeit auch eher privat mit Family und Freunden genutzt wird.
Ja, genau. Also das ist jetzt wirklich keine lange Pause, was auch in Ordnung ist. Haben noch eine lange Saison vor uns. Aber das ist dann schon so eine Zeit, ne? Klar, Weihnachten mit der Familie und Freunden, aber auch die Tage danach, wo man dann vielleicht so ein bisschen das Fußballthema ein bisschen runterschraubt und dann sich wirklich nur mal aufs Private mehr konzentriert.
Mhm. Okay, dann starten wir mal mit unserer obligatorischen Fragerunde.
Das Betze-Freundebuch.
Genau, unser Betze-Freundebuch, da bitten wir einfach alle Gäste, die bei uns im Studio stehen, uns ein paar kurze Freundebuch-Fragen zu beantworten. Mhm. Einfach so, wie es dir gerade in den Sinn kommt.
Sehr gerne, ja.
Am Spieltag kann ich nicht ohne.
Nicht ohne. Rote Betesaft.
Oh, echt?
Ja.
Da, auf den Hype-Train bist du aufgestiegen?
Ich sag mal jein. Es schmeckt mir nicht so gut, also der pure Geschmack. Ich bekomme zu Hause von meiner Freundin immer so ein Smoothie gemacht, quasi mit Obst und Rote Beete so ein bisschen gemischt, dass es ein bisschen besser schmeckt.
Okay.
Aber das habe ich jetzt so für mich entdeckt. Damit kann ich nicht mehr ohne.
Eine alte Tante von mir hat immer gesagt, ist gut fürs Blut.
Ja, das ist auch momentan total gehypt. Rote Betesaft gibt es auch überall in der Drogerie und so zu kaufen. Ich meine, was sind die Health Benefits, die man sich da verspricht?
Dass ich dadurch so ein bisschen, korrigiert mich, wenn es falsch ist, ne? Aber die Gefäße ein bisschen erweitern und das Blut ein bisschen besser zirkulieren kann.
Es gibt ja auch Mitspieler, okay, die schwören auf Koffeintabletten. Ne?
Da kann ja jeder quasi so ein bisschen für sich
das rausfinden. Alles, was nicht auf der obligatorischen Liste steht.
Ich glaube, das ist halt auch total entscheidend, auch bei so einem Smoothie, weil du vorhin auch Essen tatsächlich angesprochen hast, was gut verdaulich ist. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder sich vor dem Spiel einen Smoothie reinziehen kann, weil genau, ich glaube, ja, das ist bei manchen dann auch, was die Verdauung und so angeht, vielleicht ein bisschen schwieriger.
Hast du aber jetzt auch nicht in der Trinkflasche rote Betesaft während dem Spiel? Ne?
Das habe ich jetzt nicht, nee. Das glaube ich auch besser so. Okay.
Das würde auch kurios aussehen, wenn da mal was daneben geht. Mein unangenehmster Gegenspieler bisher?
Oh, gute Frage. Ich glaube, das war dann doch gegen den HSV Davy Selke dann, wenn man den mal nach einer Ecke oder so verteidigen
auch, ne?
Muss. Ja. Und das ist ja schon ein Schrank, ne? Der bringt da einen Körper mit. Da kann ich noch nicht so ganz mithalten, würde ich mal sagen.
Aber da kommt ja vielleicht irgendwann die Polizeiausbildung zugute.
Genau.
Sich da ordentlich zu wehren gegen den Selke.
Ja.
Die schönste Gästekabine ist in.
Oh, das war für mich in Freiburg. Wir hatten ja eine Länderspielpause, haben ein Testspiel in Freiburg gehabt und das war ganz schön. Also da hat man vielleicht nochmal einen Unterschied vielleicht von erster zur zweiter Liga so ein bisschen gemerkt. Aber das
ist ja auch recht neu noch, ne?
Genau, da am neuen Stadion da, das war schon eine schöne Kabine doch.
Sehr gut. Meine erste Erinnerung an den FCK?
Meine erste Erinnerung, ich glaube, das war für mich so erste Mal Trikot tragen. Also jetzt in der zweiten Mannschaft erstmal Trikot tragen, Kapitänsbinde, das ist so die Erinnerung, die ich sofort mit dem FCK verbinde.
Lieblingsverein außer der FCK natürlich.
Boah, in Deutschland oder international?
Geht alles.
Weltweit.
Weltweit, boah. Gut, ich finde eigentlich die Hertha aus Berlin eigentlich relativ sympathisch. Finde ich ein cooler Verein, auch wenn es jetzt ein Konkurrent ist, aber ja, vielleicht weil ich auch die Stadt so gern mag. Finde Berlin als Stadt auch schön, vielleicht deswegen.
Aber gibt es auch international irgendwas, was du so, ich meine, ja, man schaut sich ja bestimmt, wenn man selber auch in dem Fußballbusiness ist, gerne mal an, wie die so zocken können. Also ich meine, Real, Barca und Co.
Genau,
ist wahrscheinlich
genau,
schon ganz nett anzugucken.
Ja, da fand ich Manchester City immer toll, ne, wie die da unter Pep Guardiola Tiki-Taka gespielt haben. Das war schon feiner Fußball.
Klappt leider zur Zeit nicht
aber
mehr
ich finde
so
es voll okay. Die haben so lange alles gewonnen. Ja. Die können jetzt auch mal eine Runde verlieren.
Das ist noch.
Also das ist
denke ich
voll
auch.
Okay.
Das denke ich auch.
Und wenn selbst ein Haaland nicht mehr so trifft, wie er will, dann. Ne? Aber zum Thema Lieblingsverein passt auch noch eine natürlich etwas mit Augenzwinkern gemeinte Frage von Nick, weil wir haben es ja vorhin auch schon thematisiert, dass du in der Jugend auch mal bei den 05ern in Mainz gespielt hast. Mainz oder Kaiserslautern, fragt Nick.
Ich glaube, die Antwort ist ganz klar, Kaiserslautern.
Sehr gut, alles andere hätten wir auch nicht akzeptiert an dieser Stelle.
Ich auch nicht.
Das kann ich außer Fußball besonders gut.
Gute Frage. Mir Sachen merken. Also für die Ausbildung damals musste ich ganz viel auswendig lernen und da konnte ich ganz viel mir immer merken und ich glaube, das ist so ein kleines Talent auch irgendwo. Und Zaubertricks auch. Habe ich auch mal in der Frage der Woche gesagt.
Jetzt.
Weil kurze Frage der Woche, Entschuldigung.
Kannst du auf der Weihnachtsfeier vielleicht so ein paar bei euch ein paar Tricks?
Die war schon.
Ach so, okay.
Nee. Hatte ich mich, glaube ich, jetzt auch nicht getraut.
Ist natürlich schade, dass Magic Dick nicht mehr da ist.
Ach so, ne? Ja.
Florian Dick war ja auch bekannt dafür, dass er gerne mal einen Zaubertrick auspackt.
Ja. Interessant.
Und sind das dann so Kartenspiegeltricks? Oder
ja, so ein bisschen. Ich hatte mal so eine Phase, so mit 14, 15 habe ich mir auf YouTube so Kartentricks angeschaut und dann habe die dann alle nachgemacht und dann an jeder Familienfeier war dann die Omi oder Opi dran, der dann mal dran glauben durfte, ja.
Mit dem Merken finde ich aber auch ganz interessant, weil die Taktik bei Fußballspielen, gerade mit den jüngeren Trainern, die wird ja auch immer umfangreicher. Da muss man sich wahrscheinlich mittlerweile auch eine ganze Menge merken.
Ja.
Früher hieß es Hauptsache rund in eckig, aber heute mit allen möglichen taktischen Varianten gar nicht so einfach, oder?
Genau, also es ist dann schon einiges, was da dann verlangt wird. Aber gut, ist ja auch irgendwo der Job, ne? Aber gerade für die Offensive, für die Defensive hat man was und auch für Standardsituationen, man glaubt es gar nicht, aber da gibt es echt einiges, was man üben und sich auch merken kann. auch ganz interessantes Thema eigentlich.
Dann wärst du vielleicht auch ein guter Footballspieler, weil die müssen sich ja auch immer sehr viel taktische
das glaube ich auch,
Züge merken.
Mit den amerikanischen Wurzeln vielleicht eine Karriere nach der Karriere.
Irgendwann.
Auch ganz interessant.
Ich frage mich ja immer, aber vielleicht stelle ich mir das auch zu einfach vor, warum nicht mehr Profifußballer nach der Fußballkarriere noch irgendwie versuchen, Kicker oder so in der NFL zu werden. Stimmt, aber vielleicht bin ich da zu naiv und stelle mir das zu einfach vor. Aber ich denke mir immer, wenn du ein guter Fußballer warst, musst du doch in der Lage sein, das Ding da irgendwie zwischen die
Pfosten zu treten. Ja doch, ich glaube auch, dass es ein guter Call ist und auch... Ist ja auch nicht so ein schlecht bezahlter Job, ne?
Ja, also. Je nachdem wo, ja.
Ja,
stimmt.
Ja, also von daher. Und die letzte Frage von unserem Freundebuch noch. Warst du schon Elmol of the Call mit?
Tatsächlich nicht, nee.
Oh. Oh. Aber, ja gut, Rhein-Hesse.
Ja, als Rhein-Hesse sei es dir entschuldigt. Aber
danke.
Wir fragen es natürlich immer, aber ihr kriegt es natürlich auch immer nur bedingt mit, wenn ihr quasi vorm Spiel noch in der Kabine seid.
Wenn das Pfalzlied
kommt, da ist.
Ich habe trotzdem noch eine Anschlussfrage. Du bist jetzt 23. In der Vita stehen als Vereine Mainz, Wörstadt, Gau-Odernheim, Kaiserslautern. Die Profikarriere hat jetzt angefangen und für einen Profi ist es ja auch nicht so unnormal, wenn es irgendwann mal irgendwo anders hingeht. Mhm. Hast du mal die Gedanken im Kopf, dass du dich auch mal irgendwann nochmal verändern könntest, sportlich gesehen?
Ja, also ich glaube, irgendwann gibt es schon mal den Moment, wo man vielleicht sagt, man will nochmal was Neues sehen. Stand jetzt muss ich aber sagen, dass ich habe mein ganzes Umfeld hier, Kaiserslautern ist auch so, ja, mein erster Verein, der mich zum Profi gemacht hat, da möchte ich dann auch irgendwo loyal sein und auch mir selber sagen können, ey, das ist mein Verein, hier will ich eigentlich auch bleiben.
Wir werden das genau beobachten.
Dazu passt aber trotzdem auch noch die letzte Fanfrage, die ich gerne stellen will, und zwar von Bene. Will er sich unbedingt beim FCK durchbeißen oder zieht er einen Umweg über eine Ausleihe zum Beispiel in die Regional- oder dritte Liga in Erwägung, um so mehr Spielzeit auf höherem Niveau als Oberliga zu sammeln?
Ja, also ich finde, Laie kann immer auch lukrativ sein und auch einem Spieler was bringen, gerade für Dritte oder Regionalliga auf jeden Fall. Aber das ist für mich eigentlich bislang noch gar kein Thema gewesen. Also ich möchte weiter an mir arbeiten und letzten Endes, denke ich, werde ich auch irgendwann meinen Startelf-Einsatz bekommen und mich auch irgendwo durchbeißen.
Und was für dich natürlich möglich ist, Doppelaufstieg. Ist ja alles noch drin. Mit der Oberligamannschaft und auch mit den Profis.
Das wäre natürlich mal eine Sache.
Ja. Das hätten wir auch noch nie gehabt, wenn einer gleichmäßig in zwei Teams spielt und doppelt aufsteigt. Wir wünschen dir aber jetzt zunächst mal alles Gute für den ersten FC Köln.
Vielen Dank.
Kaderplatz, reinkommen, das wäre, glaube ich, schon mal, vielleicht sogar mal eine Startelf, wäre ja auch mal möglich.
Oder mal eine komplette Halbzeit.
Genau.
Wäre auch schon mal gut.
Auf jeden Fall.
Dann vielen Dank für deinen Besuch hier. Viel Erfolg am Sonntag zum Abschluss der Vorrunde gegen den ersten FC Köln. Vielen Dank, dass du hier warst. Zum Schluss noch der Hinweis auf unseren YouTube-Kanal Dein FCK. Auch da gibt's nach dem Spiel gegen Köln natürlich nochmal den FCK im Bild mit Faneindrücken, mit Eindrücken vom Spiel und
natürlich der obligatorische Hinweis auf unseren Newsletter. Wer noch nicht dabei ist, gerne eine Mail schreiben an sebastian.zobel@swr.de. Dann nehme ich euch da gerne mit rein.
In diesem Sinne wünschen wir, Sebastian und ich und alle, die uns gewogen sind, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns spätestens wieder Anfang Januar, wenn es dann wieder losgeht mit der Rückrunde. Erstes Spiel dann am 18.01. gegen den SSV Ulm. Herzlichen Dank für den Besuch, Leon.
Danke für die Einladung.
Robinson.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.